Es wird immer wieder vom Tempel in Israel geredet, aber welchen Wert hat denn der Tempel in Israel wirklich für den Jesus-Nachfolger heute?
Der Tempel, so wie auch das überhaupt, das Land Israel, wenn auch besetzt, wurde ja 70 Jahre nach Christus zerstört. Der Tempel war von Herodes ausgebaut, vergrößert, verschönert worden. Und nun kommt es anno 70 nach Christus zur Zerstörung des Tempels. Der israelische Staat, wenn man den so nennen darf, wird aufgelöst. Tausende und abertausende Juden werden von den Römern gekreuzigt. Und seit dem Jahr 70 nach Christus, haben die Juden in der Zerstreuung, in der Diaspora gelebt. Es war für das Neue Testament und für die Schreiber des Neuen Testamentes nicht ein großes Thema, sonst hätten sie dazu etwas gesagt. Es war auch für die Schreiber des Neuen Testaments nicht ein großes Thema, dass die Juden zurück nach Jerusalem kommen sollten oder nach Israel. Die Landfrage war auch nicht ein großes Thema. So, von daraus müssen wir schließen, wenn das fürs Neue Testament nicht ein wirklich bedeutendes Thema war, sollte es dann für uns ein wichtiges Thema sein? Und nun spezifisch zu der Tempelfrage. Im Neuen Testament wird zusätzlich zum Tempel, zum physischen Tempel, zum Gebäude auch noch eine neue Bedeutung gegeben zu dem Wort Tempel. Und zwar wird das Herz des Menschen als Tempel bezeichnet. So wie auch die Beschneidung im Alten Testament am Fleisch war, spricht Paulus von der Beschneidung des Herzens. Also wir haben im Neuen Testament eine neue Perspektive, ein neues Zeitalter, wo es um die geistliche Dimension geht. Und wir müssen die Ausgießung des Heiligen Geistes da sehr ernst nehmen. Durch die Ausgießung des Heiligen Geistes, das gewissermaßen den Höhepunkt von Jesu Kommen und Sterben und Auferstehen ausmacht, wird das neue Zeitalter, das Zeitalter des Heiligen Geistes offiziell inauguriert. Und ab dann gibt es ein neues Volk Gottes, ab dann gibt es die Beschneidung des Herzens und nicht die Beschneidung am Fleisch, und ab dann gibt es einen neuen geistlichen Tempel, der heißt das Herz des Menschen. Der Geist Gottes wohnt im Herzen des Menschen, der wohnt im Menschen. Der Geist Gottes ist die Gegenwart Gottes. Die Gegenwart Gottes im Alten Testament war im Tempel in Jerusalem. Ab dem Kommen des Heiligen Geistes ist der neue Tempel das menschliche Herz und auch die Gemeinde Jesu. Die Gemeinde Jesu ist auch der Tempel Gottes. So, wenn wir das ernst nehmen, was an Pfingsten geschah, wenn wir an die Ausgießung des Heiligen Geistes glauben, dann müssen wir sagen, schon am ersten Tag der Ausgießung des Heiligen Geistes wurden 3000 neue Tempel gebaut. Das ist die Behausung für Gottes Geist und da ist die Gegenwart. Jesus hatte das auch schon zu der Samariterin gesagt. Und es ist sehr interessant, dass er es gerade zur Samariterin sagt, aber er hatte ihr das gesagt: Liebe Frau, ab jetzt kommt die Zeit, wo wir nicht mehr nach Jerusalem gehen zum Anbeten, auch nicht nach Samarien auf dem Berg, sondern die wahren Anbeter sind die Anbeter, die Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das war eine Voraussage des neuen Zeitalters, das mit dem Heiligen Geist, mit dem Kommen des Heiligen Geistes angefangen hat. Also, wer ein Jesus-Nachfolger ist und wer die Ausgießung des Heiligen Geistes wirklich ernst nimmt und glaubt, dass Gott mit dem Heiligen Geist ein neues geistliches Zeitalter angefangen hat, das Zeitalter des Heiligen Geistes, der versteht, dass es nicht notwendig ist, einen neuen Tempel in Jerusalem zu bauen. Das wäre zu viel zu klein gedacht. Gott ist viel größer als das. Schon im Alten Testament wird gesagt, Gott wohnt nicht in Gebäuden, die von Menschenhänden gemacht sind. Also ich möchte da einfach appellieren, alle, die glauben, es gibt einen neuen Tempel in Jerusalem, liebe Leute, denkt nicht so kleinkariert. Gott ist weit größer und Gott baut sich einen Tempel in jedem menschlichen Herzen, das Jesus nachfolgt. Und Gott, überall wo eine Gemeinde ist, da ist Gott gegenwärtig. Was würden wir mit einem Tempel wollen, wenn Gott gegenwärtig ist, wo sich zwei oder drei versammeln, wo sich Gottes Kinder versammeln? Und das bringt natürlich auch die Frage vom Land und vom neuen Jerusalem. Brauchen wir in diesem Zeitalter ein neues Jerusalem? Nun, das Neue Testament sagt dazu viel zu wenig, auch vom Land Israel, von der Nation Israel, als dass wir daraus eine schlüssige Theologie formulieren könnten. Wir können spekulieren und wir können uns eine Meinung machen und wir können darüber streiten. Wir sollten uns aber nicht zu sehr darüber streiten. Wir sollten uns auch nicht gegeneinander, untereinander verurteilen deswegen. Das Neue Testament sagt zu wenig über Jerusalem und über das Land, als dass wir daraus eine schlüssige Theologie formulieren könnten und sagen, dies ist die absolute Wahrheit. Da müssen wir einfach abwarten und sagen, es liegt in den Händen Gottes. Klar ist, dass in Offenbarung vom neuen Jerusalem gesprochen wird, aber das müssen wir symbolisch nehmen, das ist klar, sonst müssten wir auch Babylon wortwörtlich nehmen. Babylon wird da sehr stark symbolisch gemacht als die Macht des Bösen oder wir könnten sagen als die Fleischwerdung des Bösen. Babylon steht für das Übel schon von Anfang an in der Heiligen Schrift. Und Jerusalem steht für die Gegenwart Gottes. Und da, wo Gott ist, ist Jerusalem. Und das ist in der jetzigen Zeit so, wie es nochmal in der Zukunft sein wird. Da müssen wir ein bisschen aushalten, ein bisschen demütig sein und sagen, Gott weiß es, das ist genug. Wir wissen es nicht genau. Wir wissen nur, dass da, wo Gott ist, da ist ein neues Jerusalem. Da ist die Herrlichkeit des Herrn. Und das sollte für einen Christen genügen.
Wenn wir heute von Gottes Volk sprechen, beinhaltet das dann auch die Juden? Und wenn ja, wie?
Also dies ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Im Römerbrief sagt Paulus, dass Gott sein Volk nicht verstoßen hat. Und er sagt auch, dass ganz Israel gerettet wird. Aber er sagt auch, dass man Jude nicht mehr aufgrund der Beschneidung ist. Und das gibt eine Spannung. Diese Aussagen enthalten eine Spannung, die wir nicht wegerklären können. Und wir müssen uns dann wirklich fragen, was wollte Paulus damit sagen? Also wir müssen einfach davon ausgehen, wenn Gott sein Volk verstoßen hätte, dann würde das bedeuten, dass Jesus nicht der Messias wäre, dass die Gemeinde auch nicht zustande gekommen wäre und das ganze Opfer Christi keinen Sinn hätte. Das ist auf alle Fälle klar, was damit gemeint ist, wenn Gott sagt, er hat sein Volk nicht verstoßen. Gott ist treu zu seinen Verheißungen und zu seinem Plan. Paulus ist aber auch sehr klar, dass man zum Volk Gottes über Jesus gehört. Und man muss an Jesus glauben, um zum Volk Gottes zu gehören. Das war im ersten Jahrhundert, also sagen wir mal im neutestamentlichen Christentum, so. Paulus war ein reiner Jude, er konnte das alles nachweisen, aber er brauchte eine Bekehrung. Er brauchte eine geistliche Neubelebung. Pfingsten musste bei ihm eine Realität werden. Und die anderen Jünger, das ist das beste Beispiel, die ersten Christen, die all die Schreiber des Neuen Testamentes, das waren alles Juden. und sie alle schreiben von der Beschneidung des Herzens. So, um zu Gottes Volk zu gehören, muss man an Jesus glauben. Jesus ist der Messias und das ist der springende Punkt und das dürfen wir nicht ignorieren. Das bedeutet, die Zugehörigkeit zu Gottes erwähltem und berufenen Volk wird durch Jesus umdefiniert. Ich wiederhole das. Die Zugehörigkeit zu Gottes Volk wird durch Jesus umdefiniert. Und das geschieht durch die Innewohnung des Heiligen Geistes, dass wir zu Gottes Volk gehören. Und das ist eine schwierige theologische Linie, weil wir das irgendwie nicht gut auseinanderhalten können und weil da wahrscheinlich auch noch viele Fragen bei vielen von uns offen sind, was ja auch nicht, ich sag mal, ein Problem ist.